Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 20. Mai 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Erstens, jetzt abonnieren. Nebelspalter.ch, tönt uns abonnieren und ich betone es, es geht nicht darum, dass ihr alles leset, was wir hier machen. Den ganzen Seich, den ihr hier müsstet lesen, müsst ihr gerade vergessen. Es geht nicht um das, sondern wir tun es Bern einfach mit dem unterstützen. Bern einfach, die Art von Journalismus gibt es praktisch sonst nicht in der Schweiz. Unabhängig, kritisch, polemisch, ab und zu und vor allem immer Fakten. Viel Informationen. Wer Bundespolitik ernst nimmt, wer sich um die Schweiz kümmert, muss uns abonnieren. Das mal als Erste. Gut. Thierry Burkhardt, FDP-Präsident, hat im Blick ein bemerkenswertes Interview gegeben zu AHV. Dominik, um was geht's?
Ja, die FDP steigt der Frau Bohm-Schneider sozusagen in den Rücken und sie lanciert auch eine Petition, weil sie die Lösung in Anführungs- und Schlusszeichen, einfach für die AHV einmal mehr Lohnabzüge und mehr Mehrwertsteuer auszuarbeiten, weil sie das ablehnen. Und der Thierry Burkhardt rechnet vor, das kostet pro Haushalt im Durchschnitt 3'000 Franken. Und ja, er hat nicht Unrecht, oder? Ich meine, in den 20-30er Jahren sind es 3 Milliarden, die fehlen. Die 13. AHV-Rente kostet 5 Milliarden dann, am Anfang 4,2. Und dann will ja eben noch die Sozialkommission vom Ständerat auch noch gerade die doppelte Ehepaarrente drauf aufknallen. Das ist nochmal gut oder knapp 4 Milliarden. Das gibt 12 Milliarden. Und wenn man das auf die Haushalt umlegt, kommt man auf die 3'000 Franken. Das ist nicht falsch, oder? Und es ist schon noch verrückt, wie der Bundesrat das einfach so ein bisschen gesagt hat. Ja, Frau Bohm-Schneider, tun Sie das einmal so ein bisschen so ausarbeiten. Einfach mit rein einnahmenseitig. Und das hat man die letzten, ich würde sagen, wirklich 25 Jahre seit dem Demografieprozent, oder? 1999 hat man es immer so gemacht. Man hat immer gesagt, die nächste AHV-Revision ist dann eine strukturelle Revision, wo man dann schaut, wie das ist, weil ja die Leute länger leben, könnten sie vielleicht ja auch ein bisschen länger arbeiten, oder? Aber am Schluss hat man immer mehr Einnahmen beschlossen.
Also es ist einfach Grundregel in der Politik. Immer wenn ein Politiker etwas in der Zukunft verspricht, kann man sicher sein, es kommt nie. Das ist etwas Gleiches, wie wir gestern gesagt haben, wenn etwas geprüft wird. Wenn etwas geprüft wird, heisst es eigentlich, nein, ihr Arschlöcher, wir wollen nichts davon wissen, aber wir tun es noch prüfen. Und das Gleiche ist mit der Zukunft. Immer wenn man sagt, ja, das ist provisorisch, ja, das kommt dann später, ja, wir machen dann Strukturreformen in 2 Jahren, dann kommt das nie. Politiker funktionieren so, Politiker wollen Macht, Politiker wollen an der Macht bleiben. Und solange mehr Bürger solchen Unsinn glauben, kommen sie eben durch. Und das Zweite, was man vielleicht auch noch lernen kann, jetzt in dieser ganzen AHV-Frage, ich meine, es ist ja verantwortungslos. Ich meine, in einer jetzigen Zeit, wo man so viele andere Aufgaben hätte, die man wirklich finanzieren müssen, zum Beispiel die Armee, vor allem die Armee, in so einer Zeit, so die AHV ausbauen, obwohl wirklich kein Problem ist bei der AHV. Wir haben keine alten Leute, die in den Strassen rumhungern und rumlaufen und nicht wissen, wo sie schlafen können. Wir haben wirklich keine grosse Altersarmut. Wir haben Ergänzungsleistungen super ausgebaut. Wer es braucht, kommt es über, zu Recht. Aber dass man die ganze AHV auf diese dekadente Art einfach erstens ausbaut und zweitens einfach nur den jungen Generationen die Rechnung präsentiert, weil die natürlich auch erst in 30 Jahren aufwachen und merken, oh, wir sind Idioten. Übel. Von dem her sehr gut, wenn Thierry Burkhardt da mal eingreift. Ich glaube, im Parlament kann man noch viel machen. Du hast ja gesagt, das käme durch. Was meinst du?
Ich glaube immer noch, es kommt durch, oder? Ich habe ein paar Reaktionen gesehen. Sehr, sehr polemisch auf das Interview von Thierry Burkhardt. Also, nur ein Beispiel. Simon Stadler, Mitte-Nationalrat aus dem Kanton Uri, Sohn vom legendären Regierungsrat Stadler. Und er hat irgendwie gesagt, ja, der Thierry Burkhardt, der will sicher, dass dafür Handwerker irgendwie bis 70 müssen arbeiten. Das hätte Thierry Burkhardt A nicht gesagt. B haben wir Gesamtarbeitsverträge, die dafür sorgen, dass ja, das ist ja die grösste Erfindung in dem Land, dass sich eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf einigen, dass man vielleicht eben früher und zwar eben durch die Wirtschaft finanziert, früher kann in die Rente gehen, oder? Das ist völlig polemisch. Der Simon Stadler weiss das. Und es ist verrückt. Weißt du, wie er gibt sich da zu Bern immer so als der Mitte Sachpolitiker, wo das so genau anschaut und so. Aber beim Thema AV, da dreht komplett die Sicherung durch. Bei ihm, bei ganz vielen anderen vermutlich auch. Dabei wäre es einfach ein Gebot von der intellektuellen Redlichkeit und von der anständigen politischen Kultur, dass man sagt, okay, nein, man kann nicht einfach immer nur die Einnahmen erhöhen. Das ist nämlich reine linksgrüne Politik. Man sagt dort, ja, man muss die Boomer durchfinanzieren und was denn, wenn die gestorben ist dann alles wieder besser. Wir müssen ganz genau, dass es so nicht funktioniert.
Es ist natürlich auch ein Lebenslüge von der CVP-Mitte, oder? Sie haben natürlich immer das Bündnis mit der SP. Ja, das ist auch etwa seit den 60er Jahren, was die AHV betrifft, hat die Mitte praktisch immer geschaut, dass die Linken dort eine Mehrheit bekommen. Zum Teil hätten dann die anderen Bürgerlichen auch mitgemacht, aber die CVP war da schon entscheidend gewesen. Und ihre ganze Macht in Bern ist leider natürlich immer noch beruht immer noch darauf, dass sie die Einzigen sind, die mit den Linken regelmässig paktieren können und können neue Mehrheiten schaffen. Und von dem her dunkt es einem wie ein Teufelspakt. Und deshalb tut ja der Simon Stadler jetzt auch so aggressiv reagieren, ist ja klar. Er weiss ganz genau, dass das nichts mit bürgerlich zu tun hat. Er weiss auch, dass es dumm ist, weil wir das Geld einfach nicht haben. Und es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, die Art von AHV-Finanzierung. Das ist jenseits von Gut und Böse. Aber vielleicht noch ein kurzer Hinweis für alle die Idioten, wo der 13. Rente zugestimmt haben. Ich sage es jetzt wieder, jetzt gibt es wieder Reklamationen, dann gibt es wieder Abstellungen, wie ich das gesagt habe. Ihr habt damals gesagt, ja, eben immer Geld für alle anderen und nicht für uns. Nein, wenn ihr den Linken den kleinen Finger gebt, dann habt ihr nachher die ganze Hand, den ganzen Arm, ja, nachher ist der ganze Körper weg.
Das braucht man
nicht. Genau so ist es rausgekommen. Jetzt im Parlament getraut sich praktisch niemand mehr, eine mutige AHV-Reform anzustossen oder irgendwenigstens Nein zu sagen. Der Thierry Burkhardt ist jetzt da gerade noch eine Ausnahme. Die meisten Parlamentarier haben unglaublich Angst vor dem Volk jetzt, seit der 13. Rentenabstimmung. Es ist eine Katastrophe, dass die Bürgerlichen das verloren haben. Und es ist eine Katastrophe, dass Leute, die sonst vernünftig sind, sonst bürgerlich sind, die einen Ärger haben, den ich verstehe und die ich legitim finde, aber nachher so falsch gehen und stimmen, jetzt haben wir da Kritik. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, ganz wichtig. Tech Talk, das ist das neue Format von Swissmem, einem der wichtigsten Spitzenverbände der Schweizer Wirtschaft, nicht Spitzenverband, aber Branchenverband der Schweizer Wirtschaft, Maschinen, Elektro, Metallindustrie und so weiter. Hört gut zu, es ist ein Format, es ist ein neuer Podcast, kommt da immer wieder interessante Gespräche mit sehr wichtigen Leuten aus der Schweizer Industrie, zum Beispiel jetzt der Peter Spuhler, der unter anderem erzählt, wie er überhaupt zum Industriellen geworden ist, warum er so überhaupt zum guten, erfolgreichen Unternehmer geworden ist, ist sicher ein sehr, sehr interessanter Podcast. Hört jetzt gut zu.
Peter Spuhler hat die Firma Stadler mit 18 Mitarbeitern übernommen und beschäftigt weltweit 15'000 Angestellte. Was ist sein Erfolgsrezept? Und weshalb ist er überzeugt, dass die JUSO-Initiative zur Erbschaftssteuer ein Blutbad anrichten würde? Das ausführliche Gespräch mit dem Mr. Industry Peter Spuhler. Jetzt im Tech Talk, dem neuen Podcast von Swissmem. Auf YouTube und allen Podcast-Plattformen.
Ja, wir müssen kurz auf England. Ist aus meiner Sicht deprimierend, was man da sieht. Keir Starmer will nicht gerade den ganzen Brexit rückgängig machen, das wird er, vielleicht wird er sogar, aber getraut tut er sich sicher nicht. Aber jetzt gibt es einen sogenannten Reset mit der EU. Dominik, was sind da die wichtigsten Sachen, auch aus Schweizer Sicht?
Ja, es war gestern eben der grosse UK-EU-Summit gewesen. Keir Starmer und Ursula von der Leyen haben sich getroffen in London. Man hat einen Deal verkündet. Das ist interessant aus Schweizer Sicht, weil das eine Art auch ein sektorieller Deal ist. Also die Briten tun bei ein paar Sachen, wo sie Lust haben, mitmachen. Und da muss man schon sagen, das Interessanteste ist, sie müssen für das keine Personenfreizügigkeit eingehen. Du erinnerst dich, bei uns hat man schon vor 25 Jahren bei den bilateralen Eis gesagt, wenn ihr bilaterale Verträge wollt, dann müsst ihr auch die Personenfreizügigkeit akzeptieren. Das geht ohne nicht, das nicht mehr. Auf keinen Fall, oder? Auf der anderen Seite, was sie machen müssen, bei den Teilen, wo sie mitmachen, müssen sie auch akzeptieren, dass sie dynamische Rechtsübernahmen haben. Dort sind sozusagen gleich schlecht gestellt wie die Schweiz. Mit dem EuGH. Das führt bereits zu Opposition, und zwar nicht nur bei den Tories oder beim Nigel Farage, seiner Reform UK-Partei. Die sagen, das sei der grosse Brexit-Betrug von Keir Starmer. Nein, er hat auch Opposition in der eigenen Reihe, also insbesondere bei den Mitgliedern vom Parlament, wo Labour sind, wo so ein bisschen aus dem Norden England kommen, aus der sogenannten roten Wand, der Red Wall, wo ja, du erinnerst dich, vor 9 Jahren ganz massiv für den Brexit gestimmt haben. Später dann hat der Boris Johnson die zu den Tories geholt, jetzt hat man sie wieder verloren, weil man es eben nicht richtig gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch der Moment. Der Farage wird alles probieren, bei den Lokalwahlen hat er genau dort gewonnen. Er wird alles probieren mit dem EU-Deal, den er als Betrug eigentlich an der demokratischen Entscheidung bezeichnet, wieder zu punkten. Und eben für uns ist das Entscheidende, auch zum Beispiel noch ein weiterer Punkt, sie können teilnehmen, weißt du, an diesen Zusammenarbeiten von Datenbanken für Verbrechen, oder, in Europa. Aber sie müssen nicht Schengen, Dublin und die entsprechende dynamische Rechtsübernahme übernehmen. Also ich muss einfach sagen, da sieht man, UK muss ein paar Sachen schlucken. Das gibt noch ganz viel zu reden dort drinnen. Gleichzeitig haben sie aber einen besseren Deal als die Schweiz.
Lustig, ja. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, Dominik.
Ja.
Weil, ich meine, Sie übernehmen ja nur die Lebensmittelgesetzgebung dynamisch, oder, wenn es mir recht ist. Und sonst, die anderen Bereiche, tun sie einfach überhaupt nicht diskutieren. Aber ich finde jetzt eher, die Engländer haben sackschlecht verhandelt. Weil letztlich, ich meine, die EU ist angewiesen auf die Engländer. Es geht ja auch um die Sicherheitspolitik. Und sie wollen ja unbedingt, dass England da auch eine Rolle spielt. Klar, die Engländer haben erreicht, dass sie da dürfen bei dem Geld genau partizipieren, wo jetzt ausgegeben wird für die Aufrüstung, wobei da wollen wir dann noch sehen, ob das überhaupt kommt. Ich muss sagen, er hat sich ein bisschen abkaufen lassen für ein Butterbrot. Und vor allem, wenn man auch denkt, sie sind ja immer noch am Aushandeln, und das gilt für uns ja auch, sie wollen ja auch irgendeinen Deal mit den Amerikanern. Und umso mehr, dass sie von diesen technischen Handelshemmnissen übernehmen von den Europäern, dynamisch, also eben zum Beispiel Lebensmittelverordnung ist natürlich tödlich. Ich meine, jetzt haben sie ja sogenannte US Beef, haben sie ja jetzt reingelassen. Ich weiss gar nicht, wie sie das nachher vereinbaren mit der Gesetzgebung von der EU, die sie jetzt dann dynamisch übernehmen wollen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass US Beef, das ist ja das sogenannte Hormonfleisch, völlig ein Seich, stimmt sowieso nicht, aber das ist sicher nicht sehr beliebt in der EU. Also von dem her, ich verstehe den Starmer eigentlich nicht, was ihm jetzt das politisch soll bringen soll. Es gibt ihm nur ein Problem. Er hat bei der Fischerei hat er auch wahnsinnig nachgegeben. Er hat dort eine grosse Verlängerung gemacht. Das ist wahlstrategisch gesprochen katastrophal. Fischer sind wichtig. Das ist ein bisschen so wie die Bauern bei uns, oder? Für England, für die Inseln. Fischerei ist sehr, sehr emotional. Also, ich komme nicht ganz daraus, warum der Starmer das macht. Ausser, und das ist ja bei uns auch der Fall, man macht es, weil man ums Verrecken wieder will mit der EU irgendeine Verbindung haben, weil man es so lässig findet. Man findet die EU so lässig. Man will eigentlich schon wieder rein, aber er getraut sich natürlich nicht, weil er weiss, dann ist er so bald nicht mehr Premierminister. Aber jetzt macht er genau das Gleiche wie bei uns, unsere Euro-Turbos im EDA. Ja, einfach immer mehr Fäden ziehen, immer mehr Verbindungen mit der EU in der Hoffnung. Man kommt dann irgendwann rein. So kommt mir das ein bisschen vor, beim Starmer, weil innenpolitisch verstehe ich nicht, was er da gewinnt. Also ehrlich gesagt.
Ich bin bei dir, oder? Aus einer britischen Sicht ist es klar, das ist ein schlechter Deal. Ein Reset ist es schon gar nicht. Also, das ist ein Etikettenschwindel eben, wie man es bei uns auch kennt. Aber eben, wenn man die genuine schweizerische Perspektive annimmt, oder dem fällt einfach auf, dass sie gewisse Sachen nicht haben müssen machen, wo man uns erzählt, die müssen wir, haben wir unbedingt müssen.
Oder? Das ist so aber Brexit, oder? Meine Personenfreizügigkeit ist ja fast die Ursache von Brexit. Also
ja, genau.
Wäre ja Selbstmord vom Starmer, wenn er dort nachgibt. Und wir haben halt leider unsere Personenfreizügigkeit schon zugelassen. Und dann ist es sowieso viel schwieriger, die überhaupt wieder aufzuheben, wie wir wissen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Platten im Wallis. Der Berg geht zusammen, bricht ab und so weiter. Dominik, was sind da die Neuesten?
Ja, man hat das Dorf Platten im wunderschönen Lötschental. Wirklich Werbung machen. Lötschen, wunderbar, ganz toll. Wir müssen mal dorthin, aber eben dann, wenn der Bergsturz nicht mehr droht oder drinnen ist oder so. Das Dorf hat man müssen evakuieren, weil der Berg obendrauf ins Rutschen kam. In Teil ist er jetzt abgerutscht und es war eine grosse Medienkonferenz gewesen. Aber ganz vernünftig. Also die Leute haben irgendwie alle gesagt, ja, wir leben halt in der Natur. Wir wissen, dass die Natur in Bewegung ist. Sie ist schön, sie ist aber auch brutal. Richtig, weißt du, so richtig hast du gespürt. Die Leute sind eben an einem Ort daheim und wissen eigentlich, dass, wo sie wohnen und wie das eben so ist. Man befürchtet noch weitere Abbrüche, insbesondere weil noch Regenfälle heute Abend angekündigt sind. Das Bemerkenswerte habe ich aber gefunden, dass mindestens gemäss 20 Minuten. Es hat noch niemand dort gesagt, dass der Klimawandel die Schuld ist. Also respektive der menschengemachte Klimawandel. Da warte ich noch drauf, spätestens morgen. Ich würde wetten gehen. Morgen im Tagesanzeiger sagt irgendjemand, es ist der menschengemachte Klimawandel. Nicht der normale Klimawandel, der menschengemachte.
Stefan Hähne oder Martin Läubli. Die werden das noch finden, dass da natürlich das Klima schuld ist. Aber was sind da eigentlich die Ursachen? Was sind die Ursachen? Vielleicht ist es ja der Klimawandel.
Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Auch das sagt man nicht so. Man sagt einfach, der Berg ist in Bewegung geraten. Wir hätten schon länger beobachtet. Und es ist dann plötzlich, wenn ich es richtig sehe, am Sonntag, Montag, ist die Kante, der Abriss sehr viel grösser geworden. Man hat sehr schnell müssen gehen. Ja, und es ist gut möglich, dass der Klimawandel eine Rolle spielt. Das wollte ich gar nicht in Abrede stellen, oder? Man tut ja dann einfach das sofort zu 100% dem menschlichen Einfluss zuschreiben. Dort fängt dann ein bisschen die Schwierigkeit an, weil das nicht so in dieser Klarheit, ob es wirklich 100% ist, ja, nicht definitiv entschieden ist.
Gut, müssen Sie halt auch im Lötschental jetzt anfangen, Velofahren, viel mehr Velofahren, dann bleibt an der Berg. Das ist etwa so die Logik von unseren Klimapolitikern. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Martin Pfister, Bundesrat, Vorsteher vom VBS, hat Personalentscheid getroffen, die noch interessant sind, wenn man sie so ein bisschen genau anschaut. Es geht um sogenannte persönliche Mitarbeiter. Dominik, du kannst dir nachher vielleicht auch noch ausführen, was die eigentlich machen, aber zuerst mal eben, was sind dort News?
Jeder Bundesrat hat zwei sogenannte PMs. Das sind Leute, die einfach dem Bundesrat nachstehen. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man die einsetzt. Also vom simplen Köfferli-Träger bis zum strategischen Mitarbeiter gibt es alles. Und das ist ja dann, das zeigt sich erst mit der Zeit, wie denn das der Martin Pfister als Bundesrat die beiden Frauen, die er jetzt da ausgewählt hat, einsetzt. Einerseits die 45-jährige Valériane Michel, sie ist Diplomatin, hat schon verschiedene noch spannende Stationen gehabt, nämlich sie ist Mitglied von der Geschäftsleitung bei der Mission von der Schweiz, bei der EU. Sie ist in verschiedenen Stellen im EDA gewesen, unter anderem in der Direktion für Völkerrecht vom EDA. Sie ist im Krisenstab vom Bundesrat gewesen in Sachen Corona und mit den Verhandlungen mit der EU hat sie ebenfalls in einer Stabsfunktion eine Aufgabe gehabt. Früher hat sie Feldeinsätze mit dem IKK und der UNO erlebt. Also ich kenne die Dame nicht, aber man kann davon ausgehen, das ist eine in der Wolle gewaschene Internationalistin und vermutlich auch eine EU-Turbo-Frau. Aber sie hat offenbar eine Ahnung von Sicherheit und Verteidigung. In der Kombination mit EU könnte das eine von diesen Träumerinnen sein, die es zunehmend gibt in der Bundesverwaltung, wo irgendwie in der EU etwas sicherheitspolitisch Relevanz sehen. Ja, man muss nur mal in Osteuropa fragen, die wissen genau, es ist NATO, es ist NATO, es ist NATO und es ist vor allem jedes Land selber, wo muss die Hausaufgaben machen.
Gut, und jetzt noch die zweite Person, du hast es gesagt, wegen diesen persönlichen Mitarbeitern, vielleicht auch noch schnell ein bisschen anekdotisch, das sind natürlich auch, muss man jetzt ehrlich sein, für uns Journalisten, häufig wichtige Leute, weil man von denen ein bisschen etwas erfährt, was im Umfeld läuft von einem Bundesrat. Man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, die Bundesräte sind ja einsam. Die haben ja so viel zu tun. Und sie haben natürlich da die Chefbeamten, die es ja immer besser wissen und deshalb können sie mit denen nicht ganz frei reden. Die können es häufig, vor allem wenn es noch völlige Anfänger sind, nicht so richtig offen zeigen, wie ja, wie unerfahren dass sie sind. Und für das, glaube ich, sind PM auch gut. Oder? Da kann man, sind ja meistens auch viele jüngere Leute. Das ist auch noch wichtig. Da hat man so ein bisschen, man ist so ein bisschen väterlich oder mütterlich und kann dann die mehr oder weniger so ein bisschen als Sounding Board brauchen für die eigene Unsicherheit. Ich finde es eigentlich eine komische Einrichtung. Ist auch etwas, was es früher noch nicht gegeben hat. Es hat sich im Laufe der 90er Jahre hat sich das so einfach irgendwie entwickelt. Ja, es ist so ein bisschen eine Hofschranzen-Sache, oder? Und was eben schon verrückt ist, du hast es gesagt, also einmal, und das ist nicht selten, kommen die unglaublichen Einfluss über, so dass zum Beispiel die Chefbeamten, also die Leute in der Linie, die eigentlich das Fachwissen haben oder aber auch die Führungserfahrung und vielleicht auch internationale Erfahrung, weniger zu sagen haben als die PM. Und je nach Bundesrat, zum Beispiel berühmt dafür ist Ruth Metzler gewesen, wo man fast nicht mehr an die Bundesrätin angekommen ist als Chefbeamte, sondern immer mehr müssen, sogar beim PM, bei so einem 30-jährigen ehemaligen Student schnell Bitti-Betti machen, dass man mal einen Termin bekommt mit dem Bundesrat, ist eine komische Einrichtung. Aber für uns Journalisten, meistens noch recht ertragsreich. Jetzt, wer ist die zweite Person?
Das ist die 39-jährige Sibyl Eigenmann. Hier in Bern kennt man sie als Grossrätin und Co-Präsidentin von der Mitte Kanton Bern. Sie hat vom Bund eigentlich keine Erfahrung. Sie hat wirklich kurz in der Bundesverwaltung geschafft, auch noch in der Privatwirtschaft. Sie ist jetzt beim Verband Hotellerie Suisse im Dossier Tourismus und Wirtschaftspolitik tätig. Das schmeckt für mich jetzt, ich will niemandem zu nahe treten, aber das ist klar, es geht, glaube ich, darum, das ist oft eine Rolle, die man einem PM gibt, Beziehung zu der Partei und der Fraktion ein bisschen im Griff zu haben. Also, dass man dort der Partei auch weiss, wenn man jetzt vielleicht am Bundesrat nicht gerade ankommt, dann kann man es der Sibyl Eigenmann sagen, du, schau mal, dein Chef sollte an dieser DV kommen und wir wollen dann noch das und wie sieht das aus, wie müssen wir dort abstimmen oder irgendwie so. Es ist so ein bisschen Meldeläufer zwischen Partei und Bundesrat. Das schmeckt ein bisschen danach. Aber man wird sehen, wie sich denn die zwei Frauen entwickeln und welche Rolle dass der Bundesrat Martin Pfister für sie vorgesehen.
Genau, also es ist so ein bisschen der Hof von der Bundesrat. Kommunikationschefs gehören auch noch dazu. Es sind auch alles ein bisschen Leute, die eben nicht Beamte sind. Das heisst, man kann sie eben persönlich auswählen. Das ist natürlich auch noch wichtig. Bei den anderen Beamten, Chefbeamten, ist es noch recht schwierig, die eigenen Leute auszuwählen. Bei den Chefbeamten muss man über den Bundesrat und zweitens eben, man kann ja eigentlich fast niemanden entlassen in der Bundesverwaltung und aus dem Grund ist natürlich auch der Hof entstanden und immer wichtiger geworden. Gut, das war es von Bern einfach an dem 20. Mai 2025, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, sonst verpasst ihr das Beste, was es überhaupt gibt in der Schweiz. Und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht es gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch